Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich mit filmreifen Provinzhorror. Schon in ihrem früheren Roman hat die Regisseurin und Autorin Lola Randl ein brandenburgisches Dorf in Zombieland verwandelt. Jetzt geht es wieder ähnlich rund in der Uckermark. In Angsttier, dem neuen Buch über ganz spezielle Untiefen der Natur. Lola Randl wird uns davon erzählen. Sie ist unser erster Gast in der neuen Lesartwoche. Prima, dass Sie wieder zuhören. Die Filmemacherin und Schriftstellerin Lola Randl lebt schon länger in der brandenburgischen Uckermark und hat diese Daseinsform höchst produktiv in künstlerische Arbeit verwandelt, in Filmen, einer Fernsehserie und zwei vielbesprochenen, gefeierten Romanen. Jetzt gibt es einen dritten, der ebenfalls wieder in tiefster Provinz spielt und wir sind mit Lola Randl verbunden. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen.
Schon in ihrem letzten Roman verwandelt, da ging es wenig idyllisch zu. Ein Virus verwandelte brave Dorfbewohner in Zombies. Nun treibt ein Angsttier sein Unwesen. So kurz und knapp auch der Romantitel. Was ist das denn für eine Kreatur?
Das Angsttier? Mhm. Ja, das ist die große Frage. Also das Angsttier zeigt sich ja nicht so einfach. Das heißt, es ist schon eher wurde verdrängt und lebt auch gerne verdrängt. Das heißt, es kommt in diesem Roman zweimal raus, aber so richtig sehen kann man es nicht. Also ich würde sagen, es kommt aus einem selbst heraus. Es ist jetzt kein Tier, vor dem man Angst hat. Also nicht so ein Phobietier wie jetzt zum Beispiel eine Spinne, sondern eher ein Wesen in einem drin.
Bevor wir auf die freudianische Herkunft kommen, umreißen wir kurz die Story. Ein junges Ehepaar, Friedel und Jakob, ziehen aufs Land, kaufen ein heruntergekommenes Häuschen in einem gottverlassenen Winkel von Brandenburg. Sie, so typhöhere Tochter mit reichen Eltern, er entstammt eher prekären Verhältnissen, versucht sich als Schriftsteller. Jetzt erwarten sie ein Kind und alles soll schön werden, inmitten von Wald und Wiesen und Teichen, wo die Schwäne schwimmen. Da muss man als Autorin natürlich dazwischenfunken. Was war denn Ihre Idee?
Ja, also ich lebe ja auch schon seit 13 Jahren selber auf dem Land und ich habe mich ja diesmal nach den ersten zwei Büchern, die eher autofiktional sind oder von zumindest einer Erzählerin, die man sehr schnell mit mir verbindet, jetzt auf ein anderes Gebiet gewagt. Also wenn ich jemand bin, dann bin ich wahrscheinlich doch Jakob und es ist ein personaler Erzähler. Aber diese 13 Jahre auf dem Land, wie auch die ganze Situation momentan, also mit all ihren Verwerfungen, aber doch den Vorstellungen, wo flüchtet man sich hin, vielleicht doch noch aufs Land, die zerbröckeln natürlich da. Und das Problem ist tatsächlich, sie zerbröckeln schon in dieser Familie, wo der Jakob einfach nicht reinkommt, also in die Klasse seiner eigenen, sie ist nicht seine Ehefrau, aber seiner Freundin und sie wollen ja tatsächlich eine Familie sein, kommt er nicht rein und er will da zugehören und das klappt nicht. Ich glaube, deswegen gebiert er tatsächlich das Angsttier. Also er ist so eine Art Filter von diesen Verwerfungen. Gegenüber wohnen noch die Nachbarn, die eigentlich das Haus auch kaufen wollten, aber einfach ausgebotet worden sind von dieser reichen Familie, für die das kein Problem war, diesen relativ hohen Preis schon zu zahlen. Und so sind diese ganzen Kräfte da am Werk und lassen sich dann an dem Jakob.
Nun hat ja vor allem Julie C. mit ihrem Bestseller Unter Leuten so die brandenburgische Provinz also höchst populär gemacht, als Satire auch auf die meistens westdeutschen Städter, die auf völlig andere Verhältnisse und Mentalität treffen. Sie selbst haben diese Erfahrung ja schon lange vor diesem Trend gemacht, könnte man sagen, Frau Randl. Sind die Brandenburger wirklich so, wie sie jetzt auch wieder im Roman vorkommen, so verschlossen und brummig und ziemlich schräg?
Das kann man eigentlich so nicht sagen. Also ich finde, das Problem ist ja auch hier eher die Friedel oder die Unfähigkeit dieser Mittelschicht, die es vielleicht gar nicht gibt. Also dieser Leute, die jetzt aufs Land kommen und sich das so vorstellen, sich zu verbinden und zu zeigen. Also eigentlich ist die Frage, wie kann man sich überhaupt zeigen und verbinden, weil die Friedel, also Jakobs Freundin, fühlt sich schon schuldig, aber sie kann dann auch nichts anderes tun, als gekränkt zu sein und eigentlich wieder den Vorwurf zu machen dafür, dass man sich schuldig fühlt. Aber klar, also es ist ein bisschen einfach zu sagen, die Brandenburger wären alle so verschlossen und schräg und daraus macht man Komödien, so ist es auch gar nicht
aus diesem Abstand ziehen Sie ja unglaublich viel Stoff. Ne? Ich meine, vor allem die Nachbarn, Sie haben sie schon erwähnt, von Friedel und Jakob sind ja so voll im Bild. Ramona mit ihrem Sohn Danny. Eigentlich wollten sie das Haus. Und gleich die erste Szene mit Ramona, die ist ja wirklich extra drastisch. Ja? Sie pinkelt vor aller Augen einfach in den Garten. Ne? Das ist schon arg naturhaft.
Absolut, aber Wenn wo eigentlich eine, es gibt eine versteckte Liebesgeschichte und die ist ja tatsächlich eigentlich zwischen Jakob und Ramona. Also Ramona ist diese dicke, auch ältere, behaarte Frau, aus der ja auch das Angsttier irgendwie dann inspiriert wird für Jakob und zu der er sich seltsamerweise extrem hingezogen fühlt und Friedel, die schwanger ist und auch eine Kontrollangst bekommt über ihren Körper und über alles und eben den Sex verwehrt, macht eigentlich dieses Begehren, was sich ja dann zu der Nachbarin, die ja die einzige ist, glaube ich, die eine gewisse Weisheit hat in diesem ganzen Setting, ist da die Liebesgeschichte. Die habe ich jetzt vielleicht nicht als Liebesgeschichte benannt und mal sehen, ob sie jemand als solche überhaupt erkennt, aber da liegt sie für mich.
Jetzt haben Sie aber schon viel verraten. Das hätte ich mich jetzt gar nicht getraut, weil Ramona ist wirklich eine Spitzenfigur. Ich meine, Natur ist in ihrem Roman allgegenwärtig und eben auch tückisch geheimnisvoll, bis hin auch zu Sagen, Legenden, die sie in den Text einstreuen, meistens ziemlich düstere. Ich habe mich gefragt, ob sie die erfunden haben oder ob es die wirklich gibt.
Die habe ich tatsächlich erfunden. Es ist auch gar nicht so, dass ich war jetzt noch gespannt, was Sie zu dieser Freudschen Herleitung sagen, weil auch,
kommen wir gleich
ich habe
drauf.
Ihn zwar mal gelesen und finde auch, der kann gut schreiben, aber so tief habe ich mich nicht in seine Schriften eingearbeitet, als dass ich, und dass ich jetzt mein Angsttier daher leiten könnte. Wobei natürlich die Mutterfigur, muss ich schon sagen, die ist total wichtig natürlich, aber wahrscheinlich bei jedem. Und das hat natürlich Freud irgendwie angefangen, darauf herumzureiten.
Ich weiß nur, dass der Begriff eben bei Freud vorkommt, Angsttier. Und da habe ich mir gedacht, da hat sie ihn her, so Stichwort Verdrängung und weiß gar nicht, wie da genau der Zusammenhang ist.
Tatsächlich, ich wusste das nicht. Ich habe es auch noch durch Googlen noch nicht rausgefunden, aber finde es toll, dass der da schon mal verwendet wird. Und wahrscheinlich sind die beiden, also mein Angsttier und sein Angsttier, doch auch irgendwie miteinander verwandt.
Die Handlung, die wächst ja auch so ins Mythische hinein. Dürfen wir da nicht zu viel verraten, aber die ganze heile Ehewelt von Friedel und Jakob, die kracht sowas von zusammen. Und Jakob verwandelt sich in eine Art, ja, Waldwesen. Das ist natürlich auch ein Horrormotiv. Wenn ich an Ihre Zombies vom letzten Roman denke, fühlen Sie da eine Nähe so zum Gruselgenre? Wollten Sie da hin?
Ja, ist ja schon so, dass der eine Roman meistens schon in den anderen leitet. Das kann schon sein, dass die Zombies, die ich ja nicht erwartet habe eigentlich in der Krone der Schöpfung, die kamen da eigentlich so...
Krone der Schöpfung, das so hieß der letzte Roman.
Genau, die kamen rausgestiegen und vielleicht hat der Horror sich schon fortgesetzt. Und genauso wie mit der Erzählerin, die musste ich jetzt auch einfach mal loswerden, interessanterweise, weil die war so ein bisschen dominant und hätte mir gleich den nächsten, hätte mich fast schon dazu gebracht, weiter mit ihr zu schreiben. Und so führte schon der eine Roman zum anderen. Ich bin tatsächlich immer noch sozusagen hier in dem provinziellen oder ländlichen Umfeld. Wie ich mich da rausarbeite, das weiß ich noch nicht. Also das war natürlich bisher sehr stark und beeinflussend.
Müssen Sie gar nicht. Ich meine, so wenn Sie da sozusagen so viele Früchte draus beziehen, dann ja, immer weiter.
Man ist ja eher getrieben. Also die Frucht treibt einen dann auch und sagt, also naja, das ist jetzt speziell. Spezielles Thema.
Im Zusammenhang damit mit Jakobs neuem naturhaften Wesen wird auch das Motto deutlich, das man mal am Anfang des Romans liest, das ihm voranstellen. Das ist nämlich ein Zitat aus dem mittelalterlichen Iwein-Epos von Hartmann von Aue. Da wurde seine Reue so groß, dass ihm Zorn und Tobsucht ins Hirn schoss. Er vergaß Anstand und Erziehung, zerrte sein Gewand vom Leib, bis er völlig entblößt war. So lief er über das Gefilde, nackt durch die Wildnis. Wie sind Sie denn, Frau Randl, auf diesen ja wirklich doch entlegenen Bezug gekommen? Den Text, den kennen nur noch Mediävisten. Ich glaube, ich habe ihn auch mal irgendwie am Wickel gehabt, als ich 20 war und Germanistik studierte, pro Seminar 1, irgendwie Einführung in die Mediävistik.
Er hat ja wahnsinnig gut gepasst und ich hatte ihn gefunden und dann merkte ich auch, dass der Text, dass man ihn fast schon vergessen hat, den Iwein. Und dann habe ich mir gedacht, komisch, jetzt kommt er wieder hervor und dann freue ich mich eigentlich, wenn was ganz woanders wieder hervorkommt, wo es jetzt gar nicht so eine, es war nicht eine Riesengeschichte oder Beabsichtigung, aber genau das passiert ja dann und
Wie ist es Ihnen denn in die Hände gefallen?
Also ich müsste jetzt Also wahrscheinlich hat Google damit was zu tun gehabt.
Ihr Buch liest sich jetzt, und aber gar nicht jetzt mythisch, raunend, mittelalterlich, um Gottes Willen, sondern flott und hochmodern. An einer Stelle, die habe ich mir extra rausgeschrieben, da heißt es über Jakobs Kindheit mit der Alkoholikermutter, ob es überhaupt eine Chance gegeben hätte, dass es irgendwie anders gelaufen wäre und sie ein schönes Leben gehabt hätten, ist unklar und tut auch nichts zur Sache. Das ist so der burschikose Ton, wie Sie das fassen und erzählen, immer straight, bloß keine verzwutzelten psychologischen Feinheiten. Wie kamen Sie auf diesen Ton? Hat dieser Reschet-Stil, habe ich mir gedacht, auch so mit Ihrem Landleben zu tun? Natur macht auch keine Faxen?
Ha, das ist interessant mit dem Ton. Ja, mit dem Ton, der kommt ja meistens so aus einem raus. Da kann man ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich dachte mir fast, ob ich jetzt mich, manchmal dachte ich mir eher, ob ich ein bisschen was erfinde, weil ich ja auch noch als Jakob und als diese männliche Perspektive, das war für mich irgendwie interessant. Und dann ging das aber ganz, ganz gut mit dieser männlichen Perspektive. Und ich dachte mir, ich könnte auf einmal Sachen schreiben, die man als Mann vielleicht selbst in seiner männlichen Perspektive gar nicht schreiben kann. Und ich fand es eigentlich ziemlich interessant, die männliche Perspektive. Und zum Ton, ich weiß es wirklich nicht. Man schreibt ja, und das kommt bei mir jetzt nicht, ist nicht so eine Kopfgeburt, sondern doch eher eine Trieb, also Trieb, das hört sich jetzt, aber es kommt eher von einer Untiefe als jetzt vom Kopf, der Ton und die Sprache.
Und hat die Filmemacherin Lola Randl auch mitgeschrieben, also so mit Filmbildern im Kopf? Man wäre gut vorstellbar, so als skurriles Stückchen oder vielleicht sogar als Serie.
Ich fand es dann auch eigentlich ziemlich filmisch und dachte mir dann auf einmal, oder musst du doch wirklich Filme machen, was ich ja mache, aber die Erzählerin hatte mich so weit weggetrieben vom Film und das liest sich ja wirklich auch wie einen Film, kam es mir dann vor, und dann dachte ich mir, oder musst du da jetzt einen Film draus machen? Fragezeichen.
Naja, wäre doch eine Idee, oder?
Ja, aber das ist, jetzt liegt auch ein bisschen zu sehr auf der Hand, denke ich mir. Dann frage ich mich, wo ist da der Haken oder was lauert da? Es liegt ja total, eigentlich ja.
Also ich würde es mir angucken, aber jetzt erstmal lesen. Angst hier. Der neue Roman von Lola Randl. Jetzt im Mattes und Salz Verlag erschienen mit 180 Seiten für 18 Euro. Dankeschön, Lola Randl, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Wir sind hier, hieß es am Wochenende im Literaturhaus Frankfurt am Main. Nein, es ging nicht um die Buchmesse in Leipzig. So überschrieben war ein Festival für kulturelle Diversität. Ein Raum für Diskussionen und Lesungen mit Autorinnen und Autoren, die aufgrund ihrer Arbeit, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Religion Diskriminierung und Rassismus erfahren haben und davon erzählen. Schon das zweite Mal fand dieses Festival nun statt, auch in der Erinnerung an einen schlimmen Jahrestag. Unser hessischer Landeskorrespondent Ludger Fittgau war für uns da und hat zugehört.
Benno Hennig von Lange ist Mitarbeiter des Literaturhauses Frankfurt am Main und einer der Organisatoren des Festivals Wir sind hier. Er eröffnete es mit einem eindrucksvollen Appell an die Vorstellungskraft des Publikums.
Stellt euch vor, die Polizei kommt zu euch nach Hause, durchsucht rücksichtslos alles und stellt immer wieder dieselben Fragen auf der Suche nach Beweisen dafür, dass euer Vater oder Bruder kriminell war. Er wurde von einem Unbekannten bei der Arbeit erschossen. Stellt euch vor, jemand kommt in eure Lieblingsbar und fängt an zu schießen. Ihr rennt weg, aber der Notausgang ist abgeschlossen, damit Kriminelle hier nicht flüchten können. Der Täter hatte seine Taten in seitenlangen Schreiben an die Behörden angekündigt. Der Notruf der Polizei ist nicht erreichbar. Eure Familien werden nicht zu euch gelassen, bangen, hoffen, verzweifeln und sind jetzt, 2 Jahre später, noch immer im Kampf mit der Regierung.
Hanau, das machen schon diese wenigen Sätze deutlich, ist zum einen ein Extremereignis, das vor allem die Angehörigen der Opfer bis heute zur Verzweiflung bringt. Zum anderen aber ist Hanau zur Chiffre für viele Formen des Rassismus geworden, die es auch schon vor Hanau gab und die von Betroffenen angeprangert wurden. Die sich aber in der Tatnacht des 19. Februar 2020 und dem Staatsversagen ihrer Verarbeitung verdichten. Miriam Mahn ist Theatermacherin und grüne Kommunalpolitikerin, schwarze Hautfarbe in Frankfurt am Main. Bundesweit bekannt wurde sie am Ende der Frankfurter Buchmesse im Herbst 2021, als sie die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels nutzte, um gegen rechtsextreme Verlage auf der Buchmesse zu demonstrieren. Miriam Mahn war nun Podiumsteilnehmerin beim Festival Wir sind hier.
Das Krasse an Hanau ist ja, dass wir an diesem einen Beispiel systematisch alle Strukturen aufzeigen, was dazu geführt hat, dass der Notausgang versperrt war, was dazu geführt hat, dass viele nicht die Polizei gerufen haben, was dazu geführt hat, dass die Opfer erstmal kriminalisiert wurden, als die Polizei ankam. Jetzt, wie mit den Familien danach umgegangen wird, wie mit diesem Fall umgegangen wird. Wir haben das Strukturelle, was dahinter war, wie Racial Profiling.
Racial Profiling wird es genannt, wenn Polizei und andere Sicherheitskräfte grundgesetzwidrig Menschen aufgrund ihrer Haut oder Haarfarbe anlasslos kontrollieren. Die BPOC-Autorin Jasmina Kuhnke war eine zweite Podiumsteilnehmerin, die mit ihrem Protest gegen rechtsextreme Verlage bei der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr für Aufsehen sorgte. Sie beschrieb, wie es ihr ging, als sie am zweiten Jahrestag von Hanau morgens aufwachte.
Es ist schon bedrückend. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte eine latente Traurigkeit in mir. Und ich konnte erstmal gar nicht erfassen oder zuordnen, woher diese kommt, warum die da ist und warum die so einnehmend ist. Und dann kam eines meiner Kinder zu mir ins Schlafzimmer und hat gefragt, warum ich weine. Und weil man das ja dann auch erst so richtig wahrnimmt, bin ich kurz in die Reflexion gegangen und gedacht, ja, es ist Hanau, es ist das. Es ist so tief und es ist so, dass ich im ersten Moment das gar nicht zuordnen konnte, sonst einfach da ist.
Bei aller Traurigkeit, die Hanau bei vielen Teilnehmerinnen des Festivals auch nach 2 Jahren auslöst, es war der Osnabrücker Soziologe Aladin El-Mafalani, der in einer der Diskussionsrunden eine optimistische Botschaft platzierte. Nicht Menschen mit rassistischen Ressentiments seien heute im Vergleich etwa zu den 1970er Jahren in der Mehrheit, sondern die offene Gesellschaft.
Im Bewusstsein spricht man immer von Mehrheitsgesellschaft und meint damit weiße Deutsche. Und Minderheiten sind dann alle anderen. Also alle hier sind angeblich dann Minderheiten. Und die Mehrheitsgesellschaft sind dann andere. Ein paar sitzen hier. Aber die Wahrheit ist, dass die Mehrheit die offene Gesellschaft ist. Und da würden wir zugehören. Und die Minderheit sind die Leute, die dann für Schließung, so würde ich es soziologisieren, für Schließung stehen. Und das sind Populisten, das sind Rassisten, Rechtsextreme, auch religiöse Fundamentalisten aller Richtungen.
Diese seien gesellschaftlich noch stark, aber nicht mehr in der Mehrheit, wie noch vor 50 Jahren, so Aladin El-Mafalani. Kein wirklicher Trost am zweiten Jahrestag von Hanau, aber ein Lichtblick.
Wir sind hier, das Festival für kulturelle Diversität, am vergangenen Wochenende im Literaturhaus Frankfurt am Main. Ludger Fittgau hat berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da unterziehen wir uns jetzt einem simplen Eingriff. So heißt der neue Roman von Yael Inukai, der Schweizer Schriftstellerin. Anfang 30 ist sie. Durch ihren letzten Roman Mahlstrom wurde sie schlagartig bekannt, bekam die höchste literarische Auszeichnung des Landes, den Schweizer Literaturpreis. Das Buch wurde auch zum Hörspiel im Deutschlandfunk Kultur übrigens ebenfalls gesendet. Nun also dieser dritte Roman von Yael Inukai, den unsere Kritikerin Lara Silmann gelesen hat. Sie ist im Studio. Was ist das denn für ein simpler Eingriff, Frau Silmann? Klingt verräterisch harmlos.
Ja, da haben Sie auch ganz recht. Wir befinden uns in einer nicht näher datierten Nachkriegszeit in einem Krankenhaus, in dem eben diese simplen Eingriffe eingeführt werden mit dem Ziel, Menschen, deren Verhalten nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, weil sie an Stimmungsschwankungen, Wutanfällen oder psychischen Erkrankungen leiden, davon zu befreien. Das Ganze findet als Eingriff am offenen Gehirn statt. Es wird quasi die betroffene Stelle abgeklemmt. Und die Patienten fühlen sich in der Regel danach auch nicht besser, eher so, als wenn ein Teil von ihnen fehlen würde. Und das schwebt natürlich auch so darüber, was den Menschen eigentlich ausmacht und wer so diese Deutungshoheit eigentlich auch hat, zu sagen, das ist jetzt aber die Norm und der musst du dich anpassen.
Das hört sich ja an wie schon einer Flug übers Kuckucksnest. Wer ist denn hier dann die Hauptperson, die damit zu tun hat?
Unsere Hauptperson ist Merit, das ist auch die Ich-Erzählerin. Sie ist eine ganz junge, ganz fähige und auch richtig stolze Krankenschwester, die zusammen mit ihrem Oberarzt eben diese Eingriffe durchführt und dabei auch wirklich an das Gute glaubt. Also sie glaubt, dass sie den Menschen helfen würden, sie eben von diesem Leid zu befreien. Das ist auch das, was der Oberarzt hier immer wieder einschärft, wobei auch diese Eingriffe eigentlich gar nicht so richtig erprobt sind. Also jede Patientin, jeder Patient ist auch immer ein bisschen Versuchskaninchen. Wir lernen Merit aber auch außerhalb des Krankenhauses kennen als Tochter, erfahren etwas über ihre Hintergrundgeschichte, ihre Familie, sodass sie als Person auch sehr greifbar und auch komplex wird und es auch so ein bisschen erklärt, warum sie da mit dieser Naivität auch herangeht.
Und wie entwickelt sich das Ganze? Wo geht die Handlung hin?
Also in Merits Leben in diesem Krankenhauskosmos treten zwei Frauen ein. Die eine ist Marianne, eine Patientin, die von ihrer Familie mehr oder weniger dazu gezwungen wird, diesen Eingriff über sich ergehen zu lassen und die auch im Vorfeld schon eigentlich meint, dass sie dadurch eigentlich sich selbst verlieren wird. Und da fängt Merit schon mal so ein bisschen drüber an, so nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und dann tritt ihre neue Mitbewohnerin, Zimmernachbarin in ihr Leben, Sarah. Die beiden verlieben sich. Das ist eine ganz tolle Liebesgeschichte, die da auch miterzählt wird. Und die macht Merit auch klar, dass auch ihre Liebe zum Beispiel auch als nicht normal angesehen werden würde. Und peu à peu fängt eben Merit dann auch an, sich damit nochmal anders auseinanderzusetzen und sich dann auch Schritt für Schritt zu emanzipieren.
Aber heißt das, dass diese böse medizinische Science-Fiction eher die Folie für einen, ja, also Liebes-Emanzipationsroman oder eine Gesellschaftskritik ist?
Ich würde sagen, tatsächlich alles in einem, so von allem ein bisschen was dabei. Für mich findet sich diese Gesellschaftskritik über den Wert des Menschen, was ihn ausmacht und was auch diese Deutungshoheit eigentlich, wer die eigentlich hat, eben zu sagen, wer oder was ist normal, in ganz aktuellen Debatten auch wieder. Also ich meine, das ist ein hochaktuelles Buch, auch gerade über Machtstrukturen, Emanzipation und auch so Aufbegehren eben gegen diese gesellschaftlichen Konventionen und eben, was ich eben schon gesagt habe, diese Deutungshoheit. Also ich finde, das ist ein ganz, ja, hochpolitischer, anschlussfähiger, relevanter Roman.
In welchem Ton, in welchem Stil entfaltet denn die Yael Inokay diesen Stoff? Wie schreibt sie?
Dieser Ton hat mich sehr beeindruckt. Das ist sehr verdichtet. Das ist kein langes Buch. Das sind so knapp 200 Seiten. Das ist eine sehr soghafte Sprache, die wirklich auf jedes Wort zu viel verzichtet. Als wenn die Autorin im Schreibprozess immer und immer wieder den eigenen Text destilliert hätte. Und am Ende bleiben eigentlich so diese Essenzen übrig. Und wir sind in diesem kammerspielartigen Krankenhauskosmos, innerhalb dessen sich eben diese Figuren verhalten müssen und anhand dessen wiederum hochpolitische wie ethische Themen verhandelt werden.
Wir dürfen natürlich jetzt nicht verraten, wie sowas ausgeht, aber mich würde es trotzdem interessieren. Also diese Eingriffsgeschichte, diese Medizingeschichte, geht die irgendwo hin? Gibt es da auch eine Entwicklung, eine Pointe, einen Clou vielleicht?
Also ich glaube, der Clou liegt eher in der Beantwortung ethischer Fragen, die auch, oder beziehungsweise in dem Nachdenken, was es beim Leser oder bei der Leserin dann eben auch auslöst, was das eigentlich heißt. Weil erstmal kann man sagen, ist ja super, ich kann nicht mit einem Eingriff irgendwie von Wutanfällen befreien, aber dann darüber eben auch nochmal zu überlegen, was den Menschen eben eigentlich auch ausmacht. Also insofern ist es keine medizinrevolutionäre Geschichte, die wir hier lesen, sondern wirklich eine über die Werte des Menschen.
Dankeschön. Ein simpler Eingriff, der Roman von Yael Inokay, jetzt bei Hansa Berlin erschienen mit 192 Seiten für 22 Euro. Lara Sielmann hat uns das Buch vorgestellt. Ihre Besprechung lesen Sie nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Alexa Siepers. Ich lebe mit meiner Familie hier in Köln-Nippes. Bin Juristin und bin vor 3 Jahren auf das Buch von Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit gestoßen. Der Autor hat mich schon immer interessiert. Ist ja ein sehr junger Mensch. Und gerade das ist das, was mich dann auch letztendlich fasziniert hat, wie ein so junger Mensch dieses Buch so lebensgetreu und lebensnah geschrieben hat. Es geht um eine Familie, ein Elternpaar mit 2 Kindern. Und die Ehefrau bekommt die Diagnose einer unheilbaren Krankheit, an der sie letztendlich auch verstirbt. Was ja für den Leser erstmal ein Moment ist, in dem man selber denkt, oh Gott, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich habe dieses Buch dann in einer Nacht zu Ende gelesen, habe dabei wirklich auch geweint und habe aber so unendlich viel Positives daraus mitgenommen. Eben wie jemand damit umgeht und unfassbar für mich, wie jemand in einem Satz so viel, so Wahres verpacken kann.
Jede Woche hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur freuen wir uns auf die auf Stimmen von der Straße. Autorinnen und Autoren von uns schwärmen aus in ganz Deutschland und ja, suchen Leserinnen und Leser in Buchhandlungen oder auf der Straße, auf der Parkbank. Und in Köln war in dieser Woche für uns Cornelia Wegerhoff unterwegs und hat Alexa Siepers getroffen, die uns den Roman von Benedikt Wells wärmstens empfiehlt, Vom Ende der Einsamkeit, als Taschenbuch vom Diogenes Verlag erhältlich. 368 Seiten kosten 13 Euro. Und hier noch zu einem klassischen Kinderbuch, Peterschens Mondfahrt. Ganze Generationen sind damit aufgewachsen. Deren Autor mit dieser Geschichte, deren Autor ich aber tatsächlich nachschlagen musste, hätten Sie gewusst, dass es Gerd von Bassewitz war, ein Schauspieler, der diese zauberhaft gruselige Geschichte als musikalisches Märchen entworfen hat. 1912 wurde es am Theater Leipzig uraufgeführt und kaum zu zählen sind dann in mehr als 100 Jahren die Bearbeitungen als Buch, als Bühnenstück fürs Fernsehen und immer wieder Radio auch. Und eine solche Adaption gibt es jetzt neu als, hört, Jazz für Kids. Andi Hörmann hat sich diese Produktion angehört und erklärt sie uns.
Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, summ, dann kommt das Flügelein, summ, summ, summ.
Herrlich unbeschwert im Schunkeltakt und voller guter Laune bringt der Maikäfer Herr Sumsemann den beiden Kindern Peterchen und Anneliese das Fliegen bei. Schließlich haben sie ein Abenteuer zu bestehen und dafür müssen sie gemeinsam zum Mond fliegen.
Wisst ihr, Kinder, vor vielen hundert Jahren, als mein Urgroßvater Sumsemann gerade geheiratet hatte, geschah ein großes Unglück.
Dem Nachkommen der Familie Sumsemann fehlt das sechste Beinchen. Es hängt an einem Birkenzweig auf dem Mond. Der Maikäfer kann es nur zurückholen, wenn er von zwei Kindern, die noch nie ein Tier gequält haben, begleitet wird. Aus dem Kinderzimmer geht es in die weite Welt hinaus, hinauf zum Mond.
Und plötzlich... Plötzlich ging die Wand des Zimmers weit auseinander. Die Sternblumenwiese lag vor ihnen von Tausenden von Glühwürmchen beleuchtet. Und sie flogen hinaus. Über die Wiese hin, immer weiter. Auf den großen, goldenen Mond zu, der vor ihnen über die Bäume guckte.
Peterchens Mondfahrt ist ein Klassiker der Kinderbuchliteratur. Geschrieben hat es vor 110 Jahren der Schauspieler Gerd von Bassewitz als musikalisches Bühnenstück. Die Orchesterpartitur von damals war bis vor 10 Jahren verschollen. In diesem Hörbuch wird der Text in die Töne eines Jazzquartetts von Volker Heuken gepackt. Wohltemperierte Kinderzimmerromantik, die sich irgendwo zwischen Peter Pan und die unendliche Geschichte bewegt. Auf ihrer Reise zum Mond lernen Peterchen und Anneliese mit Herrn Sumsemann allerhand schrullige Figuren kennen. Allesamt gesprochen von Stefan Kaminski, der in diesem Hörbuch eine Glanzleistung mit seinem variationsreichen Stimmorgan hinlegt. Da ist etwa der Sturmriese mit seiner lasziven Erotik in der tiefen Stimme.
Auf dem Flug mir keine Zeit, weil ihre Einladung mich furchtbar freut.
Oder der quirlig überdrehte Eismax.
Gnädigste Nachtfee, melde ihr Horsams nicht zur Stelle.
Der Wassermann, die Blitzhexe, die Wolkenfrau und alle anderen personifizierten Naturgewalten treffen sich zum Kaffeeklatsch bei der Nachtfee. Sie sind es dann auch, die Peterchen, Anneliese und Herrn Sumsemann im Showdown mit dem grausamen Mann im Mond zur Seite stehen.
Zwei Menschlein kamen zu mir herauf. Mit Haut und Haar fress ich sie auf.
Ein Märchen mit Kultstatus im leichten Jazzgewand. Entstanden ist das Hörbuch als Live-Konzept für die Jazztage Leipzig 2019. Wegen der Pandemie ist daraus nun eine Hörbuchproduktion geworden. Es hätte an mancher Stelle etwas wilder sein dürfen, denn auf dem Cover wird es als Jazz für Kids angekündigt. Aber den Free Jazz, den hat Stefan Kaminski in der Stimme. Ein tolles Hörvergnügen, auch für Erwachsene.
Zwei Kinderchen haben uns befreit. Hurra! Das sechste Beinchen ist wieder da.
Peterchens Mondfahrt, neu als jazziges Hörbuch. Im Buchfunk Verlag auf einer CD mit knapp 70 Minuten Laufzeit für 15 Euro.